Bienvenue dans le podcast vidéo On Air, the podcast series of the University of the Greater Region Center for Border Studies.
Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute zu einer weiteren Folge in unserer Podcast-Reihe On Air. Mein Name ist Christian Wille von der Universität Luxemburg und heute sitzt mir hier gegenüber Johanna Trager. Hallo Johanna.
Hallo Christian.
Hallo, herzlich willkommen bei uns. Johanna ist Doktorandin an der Karls-Universität in Prag und aktuell ist sie bei uns zu Gast. Ich sage bei uns, das heißt am UniGR Center for Border Studies, genauer gesagt zu Gast an der Universität des Saarlandes für einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt. Und wir haben uns heute getroffen, um zu sprechen über deine Forschung, über deine Zeit insgesamt hier in der Großregion, in der Grenzregion, über Grenzen, über vieles andere auch mehr. Und vielleicht fangen wir einfach mit einer Frage an, die mich interessiert, auch vor dem Hintergrund meiner Tätigkeit und so weiter. Wie bist du eigentlich zum UniGR Center for Border Studies gekommen? Wie bist du auf dieses Center gekommen? Es gibt ja in Europa verschiedene Institute, Zentren und so weiter, die es mit Grenzen beschäftigen, Grenzregionen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Aber warum gerade das UniGR CBS?
Also die Forschung im Rahmen meiner Doktorarbeit bezieht sich ja auf grenzübergreifende Arbeitsmärkte in der EU und konkret hier auf den deutsch-tschechischen Grenzraum. Und ich habe dann im Rahmen meiner Promotion versucht, in einem einschlägigen Institut einfach einen Aufenthalt zu absolvieren an einem Forschungszentrum und bin letztes Jahr im Oktober dann in Saarbrücken gewesen bei der 10-Jahres-Konferenz des Center for Border Studies.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Genau, und dadurch konnte ich erste Connections knüpfen und die Leute schon kennenlernen und wusste dann, dass es eigentlich ein gutes Match wäre, hierher zu kommen. Und dann habe ich im Nachgang ziemlich schnell diesen Aufenthalt hier organisiert.
Ja, super, dass es so schnell geklappt hat. 3 Monate, das ist ja auch eine lange Zeit hier in der Großregion. Was hast du denn vorgenommen für die Zeit, um diese 3 Monate rumzubekommen? Ich sage jetzt rumbekommen. Ja. Wahrscheinlich gehen sie viel schneller vorbei, als einem das lieb ist.
In der Tat, ja. Also die Hälfte ist jetzt im Moment rum. Bis Ende Juni bin ich noch hier und ich habe mir hauptsächlich vorgenommen, viele Gespräche zu führen mit WissenschaftlerInnen am Center for Border Studies, an verschiedenen Standorten. Heute bin ich zum Beispiel hier in Luxemburg. Normal bin ich eben in Saarbrücken und mich interessiert vor allem, wie die Ergebnisse von verschiedenen Forschungsbereichen einfach zusammenwirken, wie ich vielleicht meine Ergebnisse hier mit abgleichen kann. Und abgesehen davon bin ich jetzt im letzten Promotionsjahr. Das heißt, bei mir geht es im Moment darum, die Ergebnisse alle zu publizieren und mir sehr viel Zeit zum Schreiben zu nehmen. Und das kann ich tatsächlich hier besser umsetzen in der neuen Umgebung und natürlich mit viel Input von anderen WissenschaftlerInnen.
Ja, ist gut zu hören, dass es eine inspirierende Zeit ist.
Das auf jeden Fall.
Und es ist auch im Prozess des Schreibens oder im Prozess des Promovierens ist es auch eine Erntezeit quasi.
Ja, ja.
Das heißt, man profitiert von seinen Ergebnissen. Aber vielleicht sprechen wir ein bisschen näher über deine Forschung, über deine Arbeit. Ich weiß, es geht um Pendler, um Grenzpendler in der Grenzregion, in der du arbeitest. Worum geht es denn da genau?
Genau, also ich habe eine eher breitere Forschungsfrage im Rahmen meiner Promotion. Die wäre, wie sich das Grenzpendeln tschechischer Arbeitnehmer nach Deutschland über die letzten 20 Jahre hin entwickelt hat und hier speziell entlang der bayerisch-tschechischen Grenze, das heißt in einem sehr ländlichen Kontext mit einer sehr dünn besiedelten Region und einer sehr, sehr dünnen Infrastruktur grenzübergreifend. Sind verschiedene Punkte, auf die ich mich fokussiere, aber im Großen und Ganzen geht es auch um das Grenzpendeln in der Region als normale Form der Beschäftigung.
Wird es auch als nicht normale Form der Beschäftigung betrachtet oder?
Ich denke, dass es sich im Laufe der Jahre eher hin zu einer normalen Form der Beschäftigung entwickelt hat, dadurch, dass es eben sehr viele Pendler in der Region gibt. Dass vielen Menschen in der Grenzregion aber eher weniger bewusst war, wie präsent das eigentlich ist.
Ja, vielleicht zum besseren Verständnis. Ich muss gestehen, ich kenne die deutsch-tschechische Grenzregion nicht so gut. Mhm. Vielleicht kannst du insgesamt zur Bedeutung des Pendlerwesens oder des Grenzgängertums vielleicht noch ein paar Worte sagen, welche Bedeutung hat das? Wir kennen das hier aus der Großregion. Wir haben hier verschiedene Grenzen. und sehr, sehr viele Personen, die über die Grenzen pendeln jeden Tag. Ich glaube, in der deutsch-tschechischen Region ist es eben diese eine deutsch-tschechische Grenze. Mhm. Und das Phänomen, glaube ich, hat sich ja auch erst, das konnte sich ja eigentlich erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entwickeln, oder?
Genau, und das ist für mich auch die Motivation, die Forschung über einen längeren Zeitraum zu betrachten, weil es eben erst seit 1989 möglich war zu pendeln und diese Mobilität aber dann sehr schnell stattgefunden hat und sehr schnell gewachsen ist. Und natürlich konnte sie eben nur so stark wachsen, wie das die politische Rahmenbedingung zuließ. Und trotz des Falls des Eisernen Vorhangs ist natürlich immer noch bürokratisch irgendwo die Hürde gewesen, dass man tatsächlich nach Deutschland pendeln konnte und dort arbeiten konnte. 2004 ist dann eben die Tschechische Republik der EU beigetreten. Das heißt, es gab nochmal eine Grenzveränderung in der Region und dann im Endeffekt seit 2011 wurde der deutsche Arbeitsmarkt liberalisiert und erst seit 2011 ist es tatsächlich bürokratiefrei oder eben ohne Hürden möglich zu pendeln, ohne Einschränkungen.
Also es ist noch ein recht, quasi aus der Sicht der Großregion ist es ein recht junges Phänomen an der deutsch-tschechischen Grenze.
Genau, es ist einerseits ein junges Phänomen, andererseits ist es mittlerweile ein Phänomen, das seit 35 Jahren besteht, vielleicht eben immer wieder in abgewandelter Form, aber man sieht tatsächlich in den Daten, wenn man sich die Nummern der Pendler anguckt, dass es erst seit 2011 so richtig gewachsen ist und sehr rapide gewachsen ist. Und für mich war dann interessant, welche Faktoren denn gegeben der offenen Grenze eigentlich wirklich eine Rolle spielen, dass Leute sich dazu entscheiden, weite Strecken zu pendeln.
Wenn du sagst, die Zahlen oder das Volumen des Grenzpendelns, wie viele Personen pendeln denn da über die Grenze?
Also ich beziehe mich eher auf die direkt angrenzenden Landkreise in Bayern. Mhm. Das heißt, es wären vielleicht mehr, würde ich mir jetzt alle Landkreise in Bayern angucken, aber in den Grenzlandkreisen sind es im Moment ungefähr 23.000 Pendler, die jeden Tag tatsächlich über die Grenze pendeln. Es klingt vielleicht im Vergleich zur Großregion nicht sehr viel. Man muss aber bedenken, dass die Region ja einerseits dünn besiedelt ist und andererseits einfach ja limitiert ist, da die Infrastruktur ja sehr schwach ist. Das heißt, das Pendeln an sich dauert vielleicht länger und ist auf eine andere Distanz hin limitiert.
Okay, also die Rahmenbedingungen sind quasi auch ein bisschen andere.
Genau.
Und aber 23.000 Pendler als Pendlerstrom ist nicht so wenig.
Also, nee, vor allem wenn man bedenkt, dass in manchen Landkreisen das dazu geführt hat, dass es mittlerweile über 9% der Beschäftigten sind, die tschechische Pendler sind.
Also man hat in einigen Gebieten eine ganz sehr hohe Konzentration.
Genau,
an Pendlern.
Genau. Und das ist natürlich irgendwo eine ordentliche Wirtschaftsleistung, die dahinter steht, wenn man bedenkt, dass 10% ungefähr der Personen, die dort arbeiten, tschechische Pendler sind, die dann aber natürlich in vor allem deutschen Produktionsunternehmen arbeiten.
Ja, und auch eine gewisse Kaufkraft quasi, die dann über die Grenze geht. Ja. Ja. Ist ja immer die Diskussion, wenn man über Grenzpendler und Pendlerinnen spricht. Einerseits verdienen sie im Ausland, andererseits werden sie da, wo sie wohnen, in der Regel ausgebildet.
Genau.
Aber sie sind nicht arbeitslos. Das heißt, gewisse Kosten fallen für den Herkunftsstaat, für das Land nicht an. Zugleich bringen sie auch eine gewisse Kaufkraft. Dann gibt es den Vorwurf der Schlafstätten, ne? Und so weiter. Also das ist eine ganz, aber da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen, auf einige von diesen Aspekten. Das sind so ein paar Schlagworte, die kenne ich aus der Diskussion hier in der Großregion.
Ja, und das ist für mich ein wichtiger Punkt und das ist ein Unterscheidungskriterium in meiner Forschung, ob jemand quasi einmal die Woche pendelt oder ob diese Person tatsächlich jeden Tag pendelt.
Ja.
Weil natürlich das Geld unterschiedlich ausgegeben wird, das Einkommen wird unterschiedlich verwendet, wenn ich jeden Tag hin und her fahre.
Ja, ja, in der Tat. Damit verbunden ist dann auch die Frage der Integration, eine sehr delikate Frage. Mhm. Inwiefern integrieren sich Grenzgänger? Müssen sie das überhaupt? Können sie das überhaupt? Ne? Aber können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen.
Sehr gerne.
Du hast gesagt, du interessierst dich quasi für die, in deiner Forschung für die Motive, warum pendelt da jemand und welche Rolle spielt das auch in den Familien, in den Unternehmen, ne, wenn ich richtig informiert bin. Wie gehst du denn da davor? Machst du Forschung in den Unternehmen oder reist du mit den Pendlern mit oder wie sieht da deine Methodik, würde man ja sagen, quasi aus?
Genau, also ich interessiere mich sehr für die Gründe, warum man damit anfängt und damit weitermacht zu pendeln. Und ein Teil, wie ich das herausfinde, ist eine quantitative Datenanalyse von offiziellen Arbeitsmarktdaten. Mhm. Und hier gucke ich mir natürlich die harten ökonomischen Fakten an. Mhm. Und solche Faktoren wie zum Beispiel höhere Gehälter spielen natürlich eine Rolle. Aber andererseits ist die Motivation dahinter nochmal, für was brauche ich denn eigentlich ein höheres Gehalt? Also wie intern in meiner Familie oder als individuelle Person, wie gehe ich mit diesem höheren Gehalt um und warum will ich quasi mehr Geld verdienen? Und das sind natürlich Faktoren, die finde ich in den Arbeitsmarktdaten nicht. Und deshalb ist ein zweiter Teil meiner Forschung oder meiner Methodik, dass ich Interviews führe mit den Pendlern selbst, aber auch mit dem Unternehmen, die Pendler beschäftigen. Mhm. Und es ist natürlich immer so eine zweiseitige Geschichte. Dadurch, dass es solche Faktoren wie die Sprachbarriere gibt, müssen natürlich die Unternehmen auch bereit sein, Pendler zu beschäftigen. Und ich versuche dadurch eher so ein größeres Bild zu kreieren, wie sich diese Motivationsfaktoren vielleicht gegenseitig beeinflussen.
Ja, ist auch in der Tat komplementär, diese Perspektiven.
Ne? Genau.
Vom Arbeitnehmer, aber auch Unternehmen, die sich auch darauf einlassen müssen, ne?
Ja.
Dass da ein spezifisches Klientel kommt. Und wie klappt das so? Das ist einfach nur aus Neugierde. Grenzgänger sind ja die meiste Zeit unterwegs.
Ja.
Auf der Straße oder im Zug und pendeln und arbeiten und so weiter. Da bleibt eigentlich wenig Zeit, während des Arbeitstages mal für so ein Interview zur Verfügung zu stehen. Wie gehst du damit um bei deiner Forschung?
Genau, es ist in der Tat ein Problem dadurch, dass viele die Interviews nur in der Freizeit führen können. Und diese Freizeit natürlich begrenzt wird dadurch, dass manche bis zu 4 Stunden täglich pendeln.
4 Stunden?
4 Stunden, ja. Andererseits findet dieses Pendeln immer noch mit den eigenen Pkw statt. Das heißt, viele sind dann tatsächlich bereit, mit mir zu sprechen, wenn ich bereit bin, vor Schichtbeginn mit ihnen zu sprechen, wenn sie im Auto sitzen.
Ach so, mitzufahren dann einfach?
Ja, am Telefon mitzufahren. Aber
ach so, okay.
Genau.
Okay.
Ja. Aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Man muss sich natürlich an deren Tagesrhythmus anpassen.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber ist dann auch sehr authentisch in der Situation.
Auf jeden Fall, ja. Manche haben mit mir gesprochen, als sie an der Schweißmaschine standen. Es war dann mit Hintergrundgeräuschen verbunden, aber es funktioniert. Also es gibt immer Mittel und Wege, mit Personen in Kontakt zu treten.
Ja.
Einfach ist es, denke ich, nie, weil das natürlich oft persönliche Gespräche sind und oft über persönliche Motivationsfaktoren geht. Das heißt, die Person muss tatsächlich auch bereit sein, mir so einen gewissen Einblick in deren Privatleben zu geben. Gerade wenn es darum geht, ob man mit diesem Einkommen eben Familie und Kinder oder vielleicht ältere Angehörige mitfinanziert.
Ja, aber ich denke, du informierst die Person ja auch im Vorfeld, also dass sie mehr oder weniger wissen, worauf sie sich da einlassen.
Genau.
Und haben auch dann immer noch die Möglichkeit, auch zu sagen, nee, das bitte jetzt
jederzeit
nicht.
Ja, ja.
In der Tat. Ja, aber da sind wir ja eigentlich schon mitten am Kern von deiner Forschung. Gibt es denn schon so ein paar Ergebnisse, die du mit uns teilen kannst oder teilen möchtest, was diese Befragung betrifft oder die Analysen der amtlichen Statistik?
Gerne. Also im Moment arbeite ich, wie gesagt, eben an meinen Publikationen und an der Dissertation und habe einige Ergebnisse, die vielleicht auch für das Pendeln in der Großregion interessant sind.
Ja. Ja, ja.
Ich würde sagen, es gibt zwei interessante Bereiche. Ein Bereich wären gewisse Netzwerkeffekte von tschechischen Pendlern, also private und persönliche Kontakte und wie diese eine Rolle spielen in den Beschäftigungsverhältnissen der Pendler. Und hier fand ich sehr interessant, dass quasi die Arbeitgeber im Endeffekt sehr, sehr abhängig sind von den privaten Kontakten der tschechischen Pendler.
Mhm.
Und das ist wieder mal bedingt durch die hohe Sprachbarriere in der Region. Das heißt, es gibt sehr viele Tschechen, die bilingual sind, die werden tatsächlich weniger, aber es gibt immer noch sehr viele, die in den Firmen angestellt sind. Andererseits gibt es keine deutschen Arbeitgeber, die Tschechisch sprechen. Das heißt, um eine freie Stelle zu kommunizieren oder um Probleme zu lösen oder Einstellungsgespräche zu führen, verlassen sie sich sehr darauf, dass immer jemand im Unternehmen zur Verfügung steht, der dann kurz aus der Produktionshalle oder aus der Fertigungshalle kommt, ein Interview mitführt, quasi für den Personalbereich ein Interview führt, dann Feedback gibt, ob diese Person geeignet ist und quasi dann wieder an seine eigene Arbeit geht.
Da kommt man ja qua der Sprache Kompetenz, die man hat, plötzlich in die Situation als Arbeitnehmer oder bekommt Aufgaben und Rollen zugeteilt, die so gar nicht vorgesehen sind. Das ist ja enorm.
Genau. Also es wird von den Pendlern als ein sehr normales Phänomen beschrieben. Es wird von den Unternehmen wird tatsächlich eher so geschrieben, dass es für sie die einzige Möglichkeit ist, wirklich zu gucken, ob jemand geeignet ist, ob jemand die wichtigen Skills mitbringt, die man braucht in dem Beruf. Andererseits wurde mir von den Unternehmen gesagt, und das fand ich sehr spannend, dass über diese Mundpropaganda, wenn quasi Stellen überhaupt kommuniziert werden, eigentlich die besten Arbeitskräfte gefunden werden. Und das ist für mich sehr interessant. Ich komme aus dem Bereich Public and Social Policy. Das heißt, man versucht ja immer mit Policies irgendwas zu steuern, irgendwas zu erreichen. Aber solche Phänomene wie Netzwerkeffekte und private Unterhaltungen zwischen Pendlern, die kann keine Policy beeinflussen.
Ja, das sind gewisse Dynamiken, die sich so entfalten dann.
Genau.
Also kann es durchaus schon vorkommen, dass durch diesen, ich sag jetzt mal Flurfunk, dass da ein halbes Dorf zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet.
Genau.
Also weil die sich alle gegenseitig weiterempfehlen.
Genau, dieser Flurfunk funktioniert sehr gut und es gibt ein Beispiel, das mich eigentlich so ein bisschen sprachlos gemacht hat im positiven Sinne, das sind die Firmenwägen, die den Pendlern zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und so ein Firmenwagen fährt ja eine gewisse Strecke vom Wohnort bis zu der Firma. Mhm. Und auf diesen Wägen sind teilweise werden Stellen angeboten, auf Tschechisch natürlich von einem tschechischen Mitarbeiter übersetzt. Und es wird damit geworben, dass natürlich zwischen A und B schon ein Firmenwagen hin und her fährt. Das heißt, auch das Pendeln an sich wird schon mal abgedeckt. Das ist sehr attraktiv für jemanden, der vielleicht 2 Stunden pendeln muss und sieht, okay, ich kann einfach hinten mitfahren und muss nicht selbst fahren.
Aber das sind nicht die Unternehmen, die quasi auf den Autos plakatieren, wir suchen jemanden?
Doch. Natürlich auf Deutsch, oft vorgeschrieben und dann ins Tschechische übersetzt von dem tschechischen Pendler selbst.
Das ist spannend.
Ich finde es spannend, jedes Unternehmen macht es so ein bisschen anders, aber irgendwo sind es sehr ähnliche Strategien, die über viele Jahre hinweg gewachsen sind.
Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass vielleicht Social Media da eine große Rolle spielt.
Auch, und ich denke, die Rolle von Social Media wird immer größer. Es gibt Facebook-Gruppen für Pendler, wo Stellen verglichen werden, wo das Miteinander im Unternehmen abgeglichen wird, wo Empfehlungen gegeben werden. So ungefähr, bitte geh nicht zum Unternehmen X, sondern zum Unternehmen Y. Dort sind die Kollegen netter, dort ist der Chef netter. Und
das ist dann so ganz spezifisches GrenzpendlerInnen wissen.
Genau.
Ja, das ist interessant. So implizites Wissen. Ja.
Ja, aber es sind natürlich auch Informationskanäle, wo jemand sich informieren kann, der noch nicht weiß, ob er pendeln will, ob das vielleicht eine Form der Beschäftigung ist, die er sich vorstellen könnte.
Das ist interessant. In der Großregion gibt's solche Dinge auch. Mhm. Quasi so eine Pendler-Community. Zum Teil auch kommerzialisiert inzwischen schon. Also es gibt Unternehmen, die damit auch Geld verdienen, mit dieser Art der Information, der spezifischen Information, die nachgefragt wird und so weiter.
Ja. Also es sind Unternehmen keine staatlichen Förderungen?
Nee, keine staatlichen Förderungen. Privatwirtschaftlich, ja. Ja, aber das ist spannend, diese Netzwerkeffekte.
Genau, ja. Also wie gesagt, ich finde es vor allem spannend, dass es so aus dem Pendlertum herausgewachsen ist, dass es wirklich eine Art und Weise ist, dass man sich gegenseitig hilft und Informationen zur Verfügung stellt. Und diese Facebook-Gruppen gibt es seit der Pandemie, seit den Grenzschließungen, weil natürlich Informationen auf deutscher Seite immer nur auf Deutsch verfügbar waren. Wurden dann auf Facebook in diesen Gruppen übersetzt und für alle zugänglich gemacht, die es interessiert. Und diese Grenzschließungen, ja, waren natürlich harter Einschnitt in deren Beschäftigung, sind aber mittlerweile Gott sei Dank vorbei. Man sieht aber, dass diese Gruppen einfach weiter genutzt werden für andere aktuelle Themen. Und da geht es zum Beispiel um, wie kann ich Kindergeld beantragen oder wo bekomme ich eine Sozialversicherungsnummer. Und es ist einfach so ein Prinzip, dass jeder jedem hilft.
Es hört sich alles sehr solidarisch, fast romantisch sogar.
Ja, tatsächlich, ja.
Dass sich da so eine Community herausbildet. Aber was mir auffällt, das hast du ja vorhin auch deutlich gesagt, die Pendler organisieren sich, die Unternehmen scheinen aber davon hochgradig abhängig zu sein. Organisieren die sich denn auch? Also bereiten die sich auch entsprechend darauf vor, dass sie vielleicht mal eine Anstrengung unternehmen, um Informationen vielleicht auch auf Tschechisch zur Verfügung zu stellen?
Also es wurde tatsächlich versucht, dass man Stellen konkret in Tschechien bewirbt und zum Beispiel in Zeitungen veröffentlicht auf Tschechisch. es war einfach nicht erfolgreich. Andererseits sind natürlich solche Sprachbarrieren im Unternehmen immer ein Grund zu gucken, okay, wo kann man natürlich sprachlich was ändern? Wo kann ich vielleicht gewisse Aushänge zweisprachig machen? Das wird natürlich alles leichter mit Übersetzungstools, aber es ist immer noch ein großes Problem der deutschen Unternehmen, die meiner Meinung nach eher so gewisse Vorbehalte gegenüber der Sprache haben. Das heißt, sie sind wirklich in einer Art abhängig von den tschechischen Pendlern,
ja, dass
die das selbst organisieren.
Das hört sich für mich auch so an. Das ist ja ein sehr großes Risiko auch, was die Unternehmen da eingehen. Wir haben ja Fachkräftemangel, die haben andere Instabilitäten, geopolitische Instabilitäten, die sich dann auf Lieferketten auswirken und so weiter und so fort. Es ist ja insgesamt gerade eine sehr instabile Situation, ökonomisch gerade für kleinere Unternehmen, und sich dann noch in dieser Hinsicht so abhängig zu machen von der Community, das finde ich ist gewagt.
Ja, mittlerweile wissen die Unternehmen, dass sie quasi das nutzen können und bezahlen jedem Pendler, der quasi einen weiteren Pendler bringt, natürlich einen gewissen Betrag, aber das ist immer noch eine sehr kostengünstige Art und Weise. Sie sind immer noch abhängig davon, aber dadurch, dass es sprachlich einfach anders nicht organisiert wird, bleibt am Ende des Tages vermutlich auch keine andere Lösung dafür. Und meine Frage ist immer, wie lange ist es tragbar, wenn sich geopolitisch was ändert, wenn sich die Grenzen wieder verändern? Ja. Ich glaube, Corona war ein harter Schnitt, aber in der Region war das vor allem ein Zeichen für die Wirtschaft, dass die Produktion vor allem, und ich meine, die ostbayerische Grenzregion ist sehr produktionslastig.
Also Industrie, Produktion.
Genau, genau. Wenn die Firmen einfach die Arbeitskräfte nicht haben, die zu großen Teilen aus Tschechien kommen, dann können sie nicht produzieren und können dementsprechend auch nicht wachsen. Und das vor allem jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel ein sehr großes Zeichen. Die Unternehmen würden gerne mehr tschechische Pendler einstellen, aber es gibt einfach auch nicht mehr. Wie gesagt, es ist eine sehr dünn besiedelte Region und mittlerweile sind sie eher auf der Suche, wie man diese Positionen anderweitig füllen kann.
Was heißt anderweitig? Also nicht mit Pendlern, sondern...
Genau, nicht mit Pendlern, sondern zum Beispiel mit Arbeitern aus, ich glaube, im ostbayerischen Fall ist es eher mit Arbeitern aus Bulgarien oder Rumänien, die natürlich dann entweder für eine komplette Saison kommen würden oder eben wöchentlich oder zweiwöchentlich pendeln.
Und gibt es dann so eventuell solche Effekte, dass diese Personen, die noch dann aus anderen Ländern kommen, dann auch als Grenzgänger oder Grenzpendler arbeiten? Also, dass sie dann nicht in Deutschland wohnen zum Beispiel, sondern auf tschechischer Seite, weil eventuell dort die Mieten günstiger sind?
Also ich weiß von Einzelnen, ich traue mich nicht zu sagen, dass das wirklich ein Phänomen wird. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, solange es offene Grenzen gibt in der EU, ist es tatsächlich ein nachvollziehbarer Ansatz, dass man sagt, okay, man wohnt in Tschechien, wo wirklich Mietpreise noch geringer sind. Andererseits sind zum Beispiel die Kosten für Lebensmittel in Deutschland geringer. Das heißt, es ist vielleicht ein Abwägen der Person, wo man sich dann tatsächlich niederlässt. Aber es wird klar, dass es kein tägliches Pendeln mehr werden wird, in dem Sinne, wie es jetzt von den Tschechen ausgeführt wird.
Andere Frage, die geht wieder ein bisschen zurück auf die Grenzregion als solche. Was wir hier besprechen, das sind ja alles Phänomene, das erleben die Menschen im Alltag, das erleben die Unternehmerinnen und Unternehmen. Aber das dürfte der Politik ja auch nicht verborgen bleiben. Gibt es denn eine Art grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler Ebene oder regionaler Ebene, wo diese Probleme oder vielleicht diese Abhängigkeiten sogar auch schon angekommen sind?
Mittlerweile ja. Ich würde mich trauen zu sagen, dass es mittlerweile auch auf nationaler Ebene angekommen ist.
Okay.
Wieder mal der Pandemie geschuldet, oder in dem Fall ist es ja ein positiver Aspekt, den wir gelernt haben durch diese Grenzschließungen, dass wir sehr verbunden sind, dass wir sehr abhängig sind gegenseitig.
Mhm. Ist nun manchmal in den Hauptstädten noch nicht so angekommen.
Genau, genau.
Aber also auf dem besten Weg, ja.
Genau, es gibt sehr viele regionale Kooperationen zwischen Landkreisen und Kreisen in Tschechien. Man sieht, dass sehr viel funktioniert. Das Thema Pendler wiederum kam erst wieder vor kurzem auf. Mhm. Und ich glaube, der Grund hierfür ist tatsächlich, weil es einfach immer funktioniert hat. Es ist immer irgendwie organisiert worden in einer Art und Weise von den Unternehmen und von den Pendlern, dass das zu so einem Phänomen hat wachsen können, wie wir es im Moment beobachten können. Und dadurch vielleicht auch nicht der Bedarf da war, dass man politisch irgendwo interveniert oder Policies kreiert, dass man das Ganze verbessert oder erleichtert.
Also anders formuliert, der Handlungsdruck war noch nicht groß genug.
Genau, genau. Was ich mittlerweile feststelle, und das ist der zweite Teil meiner Ergebnisse, man blickt natürlich immer in die Zukunft und sowas wie Automatisierung und Digitalisierung von Berufen, vor allem in der Fertigung, in diesen manuellen Jobs, die in Bayern von tschechischen Grenzpendlern ausgeführt werden. Das sind natürlich Veränderungen der Berufsbilder. Ja. Und man muss dazu wissen, dass die tschechischen Pendler hauptsächlich als Quereinsteiger arbeiten. Das heißt, auch wenn sie vielleicht Ausbildungen haben aus Tschechien, sie arbeiten in Bayern eher als unskilled oder low-skilled Beschäftigte. Und durch Automatisierung werden natürlich technische Ansprüche, Maschinen werden viel, viel größer, viel technisch anspruchsvoller. Und die Unternehmen erzählen mir teilweise, dass es natürlich jetzt im Moment erste Anzeichen gibt, dass das ein größeres Problem wird.
Warum Probleme? Wegen der Qualifikation oder auch vielleicht wegen Sprache? Oder?
Beides. Das hängt sehr stark zusammen in der Qualifikation einerseits, weil natürlich die Ausbildung des Arbeitnehmers zu dem Job passen muss. Und der Fachkräftemangel ist ja international. Das heißt, sowohl in Tschechien als auch in Deutschland fehlen die Fachkräfte. Andererseits ist natürlich die Sprache damit verbunden und da sind die Meinungen geteilt. Die einen sagen, natürlich, wenn ich eine Maschine habe, die ich auf Tschechisch, auf Polnisch, auf Deutsch, auf Kroatisch in sämtlichen Sprachen programmieren kann, dann wird die Sprache weniger relevant. Das heißt, ich kann Arbeitskräfte einstellen, die vielleicht nicht Deutsch sprechen. Ja. Andererseits sind natürlich die Themen, die mit den Kollegen kommuniziert werden müssen oder Probleme, die bei Maschinen auftreten, viel, viel komplexer und verlangen dann, dass der Arbeitnehmer wortgewandter ist und vielleicht diese technischen Begriffe besser kennt. Und dann gleichzeitig haben wir immer mehr Nationen in den Firmen, die natürlich verschiedene Sprachen sprechen. Und dann wird es natürlich eine Challenge für das Unternehmen, abzuwägen, werden jetzt die Sprachen wirklich mehr relevant oder weniger relevant. Und das ist so im Moment ein Punkt, wo die Unternehmen sehr stark damit hadern, das abschätzen zu können, weil natürlich durch AI, durch Automatisierung, die immer schneller wird, gewisse Sachen einfach noch nicht abgeschätzt werden können.
Also für mich hört sich das so an, dass so wie die Situation jetzt ist in der deutsch-tschechischen Grenzregion, diese Abhängigkeit der Unternehmen und auch diese Grenzpendler-Community, die sich sehr gut selbst organisiert und so weiter, dass das ein Modell ist, was eigentlich in der Zukunft gar nicht mehr tragbar ist, vor dem Hintergrund dieses technologischen Wandels auch.
Ja, natürlich ist ein Wandel immer graduell. Das heißt, es wird nichts von heute auf morgen beendet und Grenzpendeln wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer noch eine wichtige Form der Beschäftigung bleiben, aber vor allem solche berufsbildverändernden Faktoren sollten tatsächlich politisch auch berücksichtigt werden. Und ich meinte ja vorher bei diesen Netzwerkeffekten, das sind Sachen, die kann man nicht steuern durch Policies, aber sowas wie Ausbildungspolitik, das ist natürlich ein Thema, wo Policies sehr, sehr wichtig sind und wo man natürlich auch mit gewissem Abstand vorausdenken muss. Und ich sehe tatsächlich Handlungsbedarf auf beiden Seiten. Natürlich ist die Sprache ein Problem, andererseits ist der Fachkräftemangel ein Problem, aber im Grunde ist hier natürlich irgendwo diese grenzübergreifende Zusammenarbeit gefragt auf politischer Ebene.
Also ist doch ein gewisser Handlungsdruck da.
Genau, ein Druck ist da. Ob der Druck bei jedem angekommen ist, das kann ich hier nicht unterschreiben. Aber es wäre schade, würde man den Zug abfahren lassen jetzt.
Ja vielleicht entsteht auch noch nicht der Eindruck, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hinter den Kulissen. Sicher, da gibt es sicher ein Bewusstsein, ne, was sich da entwickelt hat. Aber es gibt wahrscheinlich auch keine einfachen Lösungen dafür. Das sind auch dicke Bretter, die da zu bohren sind. Wenn es um Bildungspolitik geht, wenn ich an die Anerkennung von Abschlüssen denke und so weiter. Also was ich hier in der Großregion mitbekomme, das ist alles nicht so einfach.
Also ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Deutschunterricht in Tschechien, der Anfang der 2000er abgeschafft wurde. Das heißt, seit den frühen 2000ern müssen tschechische Schüler und Schülerinnen kein Deutsch mehr lernen. Die Effekte davon sehen wir aber jetzt erst 2025. Ja. Und das meinte ich eben mit diesem Vorausdenken. Das heißt, bis eine Person durch die Grundschule und weiterführende Schule gelaufen ist und dann ins Arbeitsverhältnis tritt, grenzübergreifend, vergehen sehr, sehr viele Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt was ändere, dann spüren wir die Effekte vielleicht in 15 Jahren.
Das ist unter anderem das, was es für die Politik so unattraktiv macht, dass die positiven Effekte quasi sehr zeitverzögert erst kommen. Und solche Ideen wie zum Beispiel grenzüberschreitende Berufsausbildungen zu entwickeln, zu etablieren. Gibt es solche Ideen auch in der deutsch-tschechischen Grenzregion?
Ja, es gibt Pilotversuche, Pilotprojekte, die gut laufen über mehrere Jahre. Das sind aber immer spezielle Berufe. Mhm. Und ich denke, es ist vielleicht mittlerweile eher die Zeit dafür, das generell zu reformieren, dass man sagt, okay, entweder man erkennt Ausbildungsabschlüsse einfacher an oder man macht wirklich grenzübergreifende Fachhochschulen, die es erlauben, sowohl deutschen als auch tschechischen jungen Leuten in der Region Berufe zu erlernen. Und man muss dazu sagen, es ist tatsächlich ein Problem, dass junge Leute die Grenzregion eher verlassen. Es ist natürlich ein strukturschwacher Raum eher im Vergleich zu größeren Städten und wenig Unterhaltung geboten, wenig Infrastruktur. Das heißt, ich glaube, es gibt so viele Punkte, an denen man arbeiten müsste, um das zu reformieren, dass viele vielleicht nicht wissen, wo sie anfangen.
Also ganz, ganz große Aufgaben stehen da bevor. Auch um die Region attraktiver zu machen.
Genau.
Das heißt, ja, das ist alles sehr spannend und es gibt da einige Dinge auch, die in der Großregion sich ähnlich darstellen. Vielleicht kommen wir nochmal zur Großregion zurück. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile hier und hast ja, wie du auch gesagt hast, schon viel gesprochen mit Kolleginnen und Kollegen vom Uni Gerstenhagen for Border Studies und darüber hinaus. Gibt es denn gewisse Entwicklungen, die du jetzt aus deiner Perspektive beobachtet hast, wo du sagst, ja, das stellt sich bei uns in der deutsch-tschechischen Region ähnlich dar, aber doch irgendwie anders vor dem Hintergrund des Kontextes und so weiter, was du gerade auch vorgestellt hast?
Definitiv ja. Also natürlich gibt es in beiden Grenzregionen geschichtliche Hintergründe, die man nicht vergessen sollte, die tatsächlich heute immer noch eine Rolle spielen, wenn nicht sogar immer eine immer größer werdende Rolle. Und Sprachbarrieren haben wir ebenfalls in beiden Regionen. Natürlich ist es so, dass die Grenzregion hier eher urbaner ist. Das heißt, wir haben grenzübergreifende Infrastruktur. Ich kann von Saarbrücken mit dem Bus nach Luxemburg fahren, mehrmals am Tag. Ja. Das sind für mich gewisse Wow-Effekte, die ich aus der deutsch-tschechischen Grenzregion weniger kenne. Was natürlich immer eine Rolle spielt in beiden Regionen, sind gesamtwirtschaftliche Veränderungen. Das heißt, Veränderungen, die zum Beispiel in ganz Deutschland stattfinden oder in ganz Europa stattfinden, die natürlich aber einen anderen Effekt auf zentrale Standorte haben, als sie auf Grenzregionen haben. Und da ist es natürlich dann irgendwo die politische Aufgabe, vielleicht Grenzregionen eher mitzudenken.
In der Tat. Ja, danke nochmal für diesen Hinweis. Vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch eine letzte Frage, die ich immer sehr spannend finde, wenn ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterhalte. Du stehst ja jetzt schon eigentlich am Ende deiner Forschung und es geht jetzt darum, die Ergebnisse aufzuarbeiten und zu interpretieren und auch in die Debatte zu geben. Das heißt, auch ein guter Zeitpunkt, um auch zurückzublicken. Und meine Frage wäre, wenn du jetzt zurückblickst auf die Forschung, wie du angetreten bist, was du wolltest, was du gemacht hast und was jetzt am Ende auch hinten bei rausgekommen ist, würdest du aus deiner heutigen Sicht die Dinge anders angehen?
Es ist natürlich immer schwierig. Man ist immer schlauer nachher. Aber ich würde tatsächlich eher mich auf die qualitative Methode fokussieren und mehr darauf verlassen. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, ich habe einen quantitativen Teil in meiner Forschung, einen qualitativen Teil. Und eingangs war es tatsächlich so geplant, dass ich 80% ungefähr nur mit Arbeitsmarktdaten arbeite und nur quantitativ Daten analysiere. Und im Laufe dieser Analysen habe ich gefunden, dass ich einfach sehr, sehr wenig finde. Man findet natürlich gewisse Faktoren, die einen Einfluss haben auf das Grenzpendeln, zum Beispiel die höheren Gehälter, aber mich interessiert eher das Warum. Mhm. Und das Warum finde ich tatsächlich nur im individuellen Gespräch, sei es mit dem Unternehmen oder sei es mit dem Pendler. Das heißt, ich wäre am Anfang eher, jetzt könnte ich das ganze Promotionsprojekt noch einmal starten, offener und würde vielleicht eher freiere Interviews führen, um mir dann die Faktoren zu suchen, die ich vielleicht anschließend quantitativ noch untersuchen könnte, wenn überhaupt nötig.
Also das Forschungsdesign umkehren.
Genau.
Um besser zu verstehen, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau.
Und zu verstehen und nicht über Indikatoren zu beschreiben und so weiter, sondern wirklich einzutauchen in diese Lebenswelten von Grenzpendlern und zu verstehen, was da stattfindet in so einer Community, wie die sich kreiert.
Ja. Andererseits bin ich natürlich ein Fan von verschiedenen Methoden und ich finde es immer gut, verschiedene Methoden zu probieren und zu gucken, wie sie wirken. Aber in dem Fall, ich glaube, dieses Promotionsvorhaben war tatsächlich ein Fall, wo man sieht, dass Daten einfach nicht die Wirklichkeit beschreiben können, weil einfach diese Daten immer beschränkt verfügbar sind.
Ja, die Verfügbarkeit und irgendwie auch zu kurz greifen. Ne?
Genau,
ja. Ja, aber ich finde, das zeigt auch wunderbar, dass Forschung nicht so ein ganz planbarer Prozess ist. Ja. Dass, ich sag mal, unterwegs sich auch da Dinge ändern und ergeben und so weiter. Und ich finde, das wird heutzutage zu wenig berücksichtigt, wenn ich an Fördereinrichtungen oder Förderagencies, wie man so schön sagt, denke, die gerne schon wissen wollen, was man in 2-3 Jahren für genaue Ergebnisse haben wird. Das kann man nicht immer alles antizipieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ist vielleicht ein Thema für einen extra Podcast. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei dir, Johanna. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Christian.
Gerne wieder. Ich habe viel gelernt jetzt in unserem Gespräch. Vielen Dank auch für deine Zeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.